Ja, wir wollen heute fortfahren mit dem Thema, wird Israel wiederhergestellt? Und ich möchte zu Beginn eine Zusammenfassung geben von der letzten Predigt, von letzter Woche. Da ging es um die Landverheißung an Abraham. Wir hatten uns die Frage gestellt, gilt die Landverheißung an Abraham buchstäblich ewig? Wir hatten an zwei Stellen gelesen, dass Gott gesagt hatte, dass er Abraham und seine Nachkommen das Land Kanaan auf ewig geben wird. Und haben uns die Frage gestellt, ist das wirklich buchstäblich ewig gemeint? Und es ist offensichtlich nein, denn diese Erde ist ja nun einmal vergänglich. Das steht von der Bibel her fest, dass sie vergehen wird, untergehen wird, in Brand aufgelöst werden wird. Deshalb kann dieses Territorium Kanaan nicht ewig im Besitz der leiblichen Nachkommen Abrahams sein. Und wir haben dann über verschiedene Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Und es ist vielleicht gut, wenn ich das einmal kurz zusammenfasse, weil letztes Mal war aufgrund der Fülle der Bibelstellen und Informationen hat man hinterher vielleicht den Wald vor Bäumen nicht mehr gesehen. So kurz jetzt nochmal den Überblick, die im Grunde drei Erklärungsmöglichkeiten. Kann dieses ewig befristet gewesen sein, befristet gemeint gewesen sein? Und da haben wir gesehen, dass selbst das Gesetz, also der alte Bund, dass darüber immer gesagt wurde, ist ein ewiges Gesetz. Es sind ewige Ordnungen. Da haben wir viele Beispiele gelesen in dem zweiten und dritten Buch Mose. Aber dann heißt es im Neuen Testament über das Gesetz, über den alten Bund, dass es nur gilt bis zur Zeit einer richtigen Ordnung. Im Hebräerbrief oder im Galaterbrief, dass es gilt, bis der Nachkomme käme. Das ist ja schon mal ein Gegensatz eigentlich. Einerseits ewig, andererseits bis. Und das Neue Testament hat hier natürlich recht, dass es diese Frist setzt, bis nämlich der Herr Jesus kommt, der verheißene Nachkomme, bis die richtige Ordnung kommt, nämlich der neue Bund. Und dass das Schattenhafte des alten Bundes dann eigentlich hinfällig und überholt ist. Wir haben darin aber auch gesehen, dass das Schattenhafte des alten Bundes dann eine Fortsetzung hat in Christus selbst. Und das ist dann eigentlich so die zweite Erklärung, dass ewig nämlich nicht nur buchstäblich sich auf diese Erde bezieht, sondern himmlisch gemeint ist oder neuschöpflich, also sich auf die neue Schöpfung bezieht. Da haben wir gesehen im Hebräerbrief, dass selbst Abraham schon gehofft hat auf die Stadt, die Grundlagen hat, die Stadt, die Gott ihm bereitet, dass er auf ein himmlisches Erbe gehofft hat. Und haben das auch gesehen anhand des ganzen Schattencharakters des Gesetzes und des alten Bundes, was im Hebräerbrief ausführlich erläutert wird, dass dieses eigentliche Erbe, dass diese eigentliche Ruhe, in Anspielung auf die Ruhe, in die Josua, das Volk Israel, damals geführt hatte, dass die eigentliche Ruhe aber noch aussteht und noch kommt, nämlich in der neuen Schöpfung. Also erstens kann es befristet gewesen sein, zweitens kann es himmlisch oder neuschöpflich gemeint gewesen sein und drittens kann diese Ewigkeitsverheißung, diese ewige Landverheißung vielleicht an Bedingungen geknüpft gewesen sein. Da haben wir dann in 1. Mose 17 gesehen, wo das eben auch gesagt wird, dass Abraham das Land ewig besitzen sollte, dass es ein Bund ist, aber dass Gott diesen Bund an Bedingungen knüpft. Das ist dieser Bund der Beschneidung. In 1. Mose 17 setzt Gott die Beschneidung ein. Und wir schlagen jetzt nochmal auf Galaterbrief, Kapitel 5. Ich komme jetzt schon langsam zum Thema der heutigen Predigt. Haben wir einen Übergang. Galater 5. Vers 3. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also Beschneidung und das alttestamentliche Gesetz hängen untrennbar miteinander zusammen. Die Beschneidung war der Siegel für diesen alten Bund und brachte den Menschen unter das Gesetz. Und das ist natürlich der Bund der Werke. Das sind Bedingungen. Und wenn der Mensch diese Bedingungen des Gehorsams nicht erfüllt, hat Gott das Recht, seine Verheißungen zu widerrufen, rückgängig zu machen. Und da hatte ich einen Vers letztes Mal nicht gefunden, den ich auch versprochen hatte nachzureichen, aus Jeremia. Und das ist halt nicht nur ein einzelner Vers, sondern das ist ein Prinzip, das Gott im gesamten Alten Testament immer wieder wiederholt. Wenn das Volk nicht gehorsam ist, wird es statt Segen den Fluch erben. Denken wir nur auch an 5. Mose, Kapitel 28 bis 30, dieser ganz bekannte Abschnitt, wo Mose dem Volk den Segen und den Fluch vorlegt und das schon verheißt. Wenn ihr nicht gehorsam seid, wird Gott euch aus dem Land wieder heraus vertreiben. Und in Jeremia 18, auch vom ganzen Zusammenhang her, dieses Thema, der Töpfer hat das Recht, mit dem Ton, mit dem Gefäß, das er macht, das zu machen, ja, was ihm beliebt, er ist souverän. Und dann heißt es in Jeremia 18, Vers 9, jetzt habe ich mich verguckt, jetzt bin ich in Jesaja. Jeremia 18, Vers 9. Ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Das hat Gott gesagt über das Volk Israel. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. An Bedingungen knüpft, nicht erfüllt, Gott lässt sich des Guten gereuen, das er zugesagt hat. Das natürliche Israel hat die Bedingungen permanent nicht erfüllt und die Verheißungen verwirkt. Das wäre ein Thema, was wir quer durch die Bibel, quer durchs Alte Testament bis ins Neue Testament hinein eben durchstudieren könnten. Das wollen wir jetzt nicht machen. Nur noch ein Vers, der da ganz entscheidend ist aus dem Neuen Testament dazu, worin dieser Ungehorsam des natürlichen Volkes Israel gipfelt. Matthäus 21, Vers 43, ganz bekannt, der Herr Jesus erzählt ein Gleichnis über Weingärtner, denen Gott einen Weinberg anvertraut hat und die übel mit ihm umgegangen sind, seine Knechte geschlagen haben, sogar seinen eigenen Sohn getötet haben. Und dann sagt der Herr Jesus in Matthäus 21, Vers 43, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch, und damit meint er hier die jüdische Führerschaft als Repräsentanten des ganzen natürlichen Volkes Israel, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Wie gesagt, das könnten wir durch die ganze Bibel hindurch studieren, den permanenten Ungehorsam des natürlichen Volkes Israel. Wir dürfen das jetzt aber nicht so verabsolutieren, als wollten wir nur gegen das Volk Israel etwas sagen, das wollen wir nicht, sondern wir wissen ja aus dem Römerbrief, dieses Versagen gilt natürlich der ganzen Menschheit. Juden wie Heiden, das ist die Schlussfolgerung von Paulus im Römerbrief, alle haben versagt, alle können die Bedingungen Gottes, die Gebote Gottes nicht halten und fallen unter den Zorn Gottes. Aber es gibt einen, der diese Bedingungen erfüllt hat. Das ist der Herr Jesus Christus. Er ist der wahre Israel, und da werden wir nachher noch drauf zurückkommen, wenn wir über die Bedeutungen Israels nachdenken. Und das soll heute das Thema sein, was ist das wahre Israel? Wenn das natürliche Israel versagt hat, was bedeutet Israel? Was meint die Bibel mit dem Begriff Israel? Das ist das Thema von heute. Und ja, wenn wir dieses Wort Israel aussprechen, es kommt da oft zu Diskussionen und bis hin zu Streit unter Christen, wenn es um dieses Thema geht. Aber wenn man darüber spricht, über Israel, muss man vor allem erstmal klären, was meinen wir mit Israel? Denn die Bibel und auch unser heutiger Sprachgebrauch kennt verschiedene Bedeutungen. Ich habe hier insgesamt 6 verschiedene Bedeutungen des Wortes Israel aufgelistet. Ich nenne die erstmal nur kurz und dann werden wir auf einzelne Punkte noch ausführlicher eingehen. Erstens, wo kommt Israel zum ersten Mal in der Bibel vor? Es ist der neue Name für Jakob. Also erste Bedeutung, Israel ist Jakob, der von Gott ihm neu verliehene Name. Zweitens, Israel ist dann natürlich der Name auch für die 12 Stämme Jakobs, also für die 12 Söhne und das daraus hervorgegangene Volk oder auch die Nation. Die natürliche Abstammungslinie. Die Bibel nennt das auch Israel nach dem Fleisch. Vielleicht könnte man das sogar noch unterscheiden, das Volk Israel im alttestamentlichen Sinne und das Israel nach dem Fleisch, wenn man das ganz genau nimmt, da noch zu unterscheiden. Auf jeden Fall benutzt Paulus diesen Begriff in 1. Korinther 10, Vers 18. Wer sich das aufschreiben oder nachschlagen möchte, brauchen es nicht nachlesen, es steht da Israel nach dem Fleisch. Das ist also der zweite Begriff. Dann drittens verwendet die Bibel auch den Begriff das Land Israel. Also auch tatsächlich das Territorium. Wir sprechen manchmal von Kanaan. Wir können auch sagen Palästina. Aber der biblische Begriff ist tatsächlich das Land Israel. Ein vierter Begriff. Das Israel Gottes aus Galaterbrief 6, Vers 16. Und das ist ein wichtiger Punkt, da werden wir nachher ausführlicher darauf eingehen, was ist das Israel Gottes? In Galater 6, Vers 16 sagt Paulus, Friede über das Israel Gottes. Fünftens, nicht nur das Israel Gottes, sondern auch der Israel Gottes. Das habe ich eben schon angedeutet, der Herr Jesus selbst ist eigentlich der wahre Israel. Der, also jetzt als Einzel, als eine Person, eben im Vergleich zu Jakob. Israel, ursprünglich eben eine Person, nämlich Jakob, und es gibt einen wahren Israel, das ist der Herr Jesus. Und dann die sechste Bedeutung, welche fehlt noch? Israel, das moderne Israel, der moderne Staat Israel, der 1948 gegründet wurde als Staat infolge der Rückkehrbewegung der Juden in ihr altes Heimatland. Nun wollen viele halt diese Bedeutung, dass Israel nach dem Fleisch in Verbindung bringen mit dem modernen Staat Israel und dass das eben von der Bibel zusammenhängt. Interessanterweise sagt gerade darüber die Bibel eigentlich besonders wenig, aber über die anderen Punkte, die ich genannt habe, hat die Bibel viel zu sagen und die wollen wir dann heute näher betrachten. Also noch einmal zurück. Zum Beginn dieser Liste, die uns heute beschäftigen wird, was bedeutet Israel? Erster Punkt, es ist der neue Name für Jakob. Und hier sehen wir schon, dass Israel von Anfang an eine geistliche Bedeutung hat. Nicht so sehr eine irdische oder eine Bedeutung der natürlichen, leiblichen Nachkommenschaft. Ein wahrer Israelit definiert sich nicht als Mitglied einer bestimmten Abstammungslinie oder einer bestimmten Nation oder als leiblicher Nachkomme Abrahams, sondern wie Jakob als jemand, der mit Gott und mit Menschen siegreich gekämpft hat. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 32, Vers 28. Wir kennen die Begebenheit zu Peniel, wo Jakob im Begriff steht, seinen Bruder Esau wiederzutreffen nach jahrzehntelanger Trennung und da wirklich Muffensausen hat in der Nacht, ob sein Bruder ihn angreifen wird, vielleicht militärisch, und er ringt in dieser Nacht, ja, dann nicht nur mit sich selbst, sondern Gott erscheint ihm, Es kommt zu diesem Kampf, wo Jakob die Hüfte ausgerenkt wird. Und dann gibt Gott ihnen diesen neuen Namen Israel. Der Kämpfer Gottes wird das meist übersetzt. Einer, der mit Gott und mit Menschen siegreich gekämpft hat. Eine geistliche Bedeutung. Und wir sehen hier an diesen ersten drei Gliedern dieser leiblichen Linie Israels schon, dass es nicht um leibliche Abstammung geht. Fangen wir mit Abraham an. Wer war Abraham der Abstammung nach? Nun, ein Heide wie jeder andere Mensch damals auch. Abraham war ein Heide, aber Gott hat ihn erwählt, Gott hat ihn berufen und Gott hat ihn zu dem gemacht, der er ist. Gott hat ihm Verheißung gegeben. Hier sehen wir eine geistliche Sache, nicht eine Sache der leiblichen Abstammung oder der fleischlichen Vorzüge. Ähnliches sehen wir auch bei Isaak. Der war zwar der leibliche Nachkomme Abrahams, aber was für ein Nachkomme? Er war der verheißene Sohn. Er war nicht der Ismael, den Abraham aus eigener Kraft in die Welt zu setzen können meinte, sondern nach jahrelangem Warten, eigentlich über die natürlichen Gesetzmäßigkeiten hinaus, als Abrahams und Sarahs Körper schon erstorben waren, hat Gott ihnen wie aus einer Totenauferstehung heraus den Isaak, den verheißenen Sohn, gegeben. Auch hier sehen wir etwas Geistliches. Und dann eben bei Jakob. Ja, eigentlich war sein Zwillingsbruder Esau der Lieblingssohn Isaaks. Der machte so schönes Fleischbrät. Aber nicht Esau war der Erwählte, sondern Jakob, dieser mit diesem ganz verworrenen Charakter, dieser Betrüger. Den hat Gott sich erwählt, dass er das Gefäß werden sollte, wodurch letztlich der Messias in die Welt kommen sollte und den er zu Israel gemacht hat. Also wir sehen an diesen ersten drei Gliedern Abraham, Isaak, Jakob schon das Prinzip. Es geht nicht um die leiblichen, fleischlichen Privilegien, Vorzüge, sondern Israel ist von Anfang an eine geistliche Sache von Gott. Und dann kommen wir zu diesem Israel nach dem Fleisch, das eben aus Jakob hervorgegangen ist. Dieses Israel, das Volk Israel, die Nation Israel, hat natürlich Privilegien. Die wollen wir nicht unterschlagen. Das Neue Testament nennt diese Privilegien. Die Juden, das Volk der Juden, die es auch heute noch gibt, sind nicht irgendein Volk wie das Volk der Germanen oder Sachsen oder Franken, die sich heute irgendwie assimiliert haben, nicht mehr so zu unterscheiden sind. Gott hat tatsächlich das Volk Israel auch leiblich bewahrt. Wir schauen uns einige Privilegien nur kurz an. Römer 11, also wenn ihr es schafft, nachzublättern, gerne, aber ich werde es jetzt so schnell machen, dass ihr wahrscheinlich mit den Blättern nicht nachkommen werdet. Römer 11, das ist dieses Bild von einem Ölbaum, der natürliche Ölbaum, ist eigentlich das Volk Israel, aber die Zweige wurden ausgebrochen, wilde Zweige eingepropft, nämlich die aus den Heiden, die an den Herrn Jesus glauben. Und dann die Schlussfolgerung von Paulus, wir sollen uns nicht rühmen über das natürliche Israel oder gegen das natürliche Israel, sondern wir sollen auch mit einer gewissen Ehrfurcht darauf schauen. Wir sollen die heilsgeschichtlichen Vorrechte dieses Volkes anerkennen. Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 22. In einem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen sagte Jesus klar, das Heil ist aus den Juden. Es ist dieses Volk, das Gott sich erwählt und zubereitet hat, um den Messias in die Welt zu bringen. Und das ist eigentlich das hauptsächliche Vorrecht dieses Volkes. Es ist ihr Messias, der für sie gekommen ist, der ihnen verheißen war. Aber damit sehen wir auch natürlich, das hat sich in Christus erfüllt. Und deshalb sollten wir nicht einen heilsgeschichtlichen Rückwärtsgang einlegen in die Zeit davor. Im Römerbrief werden aber noch weitere Privilegien aufgezählt. Römer 1, Vers 16 oder 17. Das Evangelium gilt den Juden zuerst. Es ist nicht so, wie manche heute sagen, Juden sollte man nicht evangelisieren. Ganz im Gegenteil, ihnen gilt das Evangelium zuerst. Sie haben eine gewisse Vorfahrtsberechtigung in der Evangelisation. Römer 3. Ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut. Das heißt, das Wort Gottes, das Alte Testament. Und da können wir sehr dankbar sein, wie sorgfältig sie es uns überliefert haben in Zeiten, wo es weder Buchdruck noch Computer gab, sondern mit großer Sorgfalt haben sie es handschriftlich uns weitergegeben. Denken wir an den masoretischen Text, wir können dort auch historisch, könnten wir jetzt darüber reden, wie sorgfältig das abgeschrieben wurde und wenn Fehler entdeckt wurden, dass so Manuskripte gleich wieder weggeschmissen werden mussten. Mit großer Sorgfalt haben sie uns das Wort Gottes überliefert. Das war ihr Vorrecht. Oder in Römer 9 werden noch weitere Privilegien genannt, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen können. Denen die Sohnschaft ist, sagt Paulus, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst. Das meint natürlich all diese alttestamentlichen Schatten und die Verheißungen. Und die Existenz des Volkes Israel ist natürlich auch elementar für die Gemeinde, also für das neutestamentliche Volk Gottes. Denn dieses Volk wird immer gebaut, nicht nur aus Heiden, sondern eben auch aus Juden. Da hat Gott aus beiden eins gemacht in Christus. Da werden wir nachher noch kurz darauf zurückkommen. Aber wir brauchen sozusagen das Volk der Juden heute auch, damit diese Gemeinde nach wie vor aus beiden, Heiden und Juden, gebaut werden kann. Ja, wir sehen aber, wir sind ja noch bei diesem Israel nach dem Fleisch oder nach diesem Israel als Nation. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass ich eben andeute, das kann man vielleicht auch sogar noch unterscheiden, dass nämlich nicht nur Familienangehörige Abrahams dazugehörten. Eigentlich von Anfang an schon nicht. Wir sehen das gleich in 1. Mose 17. Das können wir mal aufschlagen, wo dieser Bund der Verheißung gegeben wird. Der Bund der Beschneidung gegeben wird. Ich lese Vers 12, 1. Mose 17, Vers 12. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Also nicht nur die Geborenen, sondern auch Sklaven konnten mit hineingenommen werden unter diesen Bund, unter diesen alten Bund und somit zum Volk Gottes des alten Bundes gehören. Weiter 2. Mose 12, Vers 48 und 49. Über das Passa. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, also ein Nicht-Israelit, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden und dann komme er herbei, um es zu feiern, und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Wir sehen also schon hier, die Grenze der Zugehörigkeit zum Volk Gottes war nicht die leibliche Nachkommenschaft Abrahams, sondern war die Beschneidung. Durch Beschneidung konnte jemand dazukommen und zum Volk Gottes dazugehören, sogar am Passa teilhaben. Wir denken an die Hure Rahab, wir denken an Ruth, beide aufgenommen in das Volk Gottes, beide aufgenommen in die Abstammungslinie des Herrn Jesus, in Matthäus 1 könnte man das nachlesen. Und diese Wahrheit, dass schon im Alten Testament Gott nicht allein exklusiv die natürliche Abstammungslinie Abrahams gesegnet oder erwählt oder in sein Volk aufgenommen hat. Diese Wahrheit hat Leute, die darauf versessen waren, dass nur das leibliche Israel nach dem Fleisch das wahre Israel ist, es hat die von Anfang an auf die Palme gebracht, in Rage gebracht. Und das lesen wir mal nach in Lukas 4, wie sie darauf reagieren, als der Jesus ihnen diese Wahrheit darlegt. Lukas 4, ich lese nur ab Vers 25, der Jesus ist hier in der Synagoge zu Nazareth und hat aus dem Buch Jesaja gelesen. Und dann sagt er weiter in Lukas 4, Vers 25. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe, einer Nicht-Israelitin. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Israelit, nein, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Ja, die, die versessen sind auf das Israel nach dem Fleisch, sind hier wie verstockt und geraten in Wut und Gottesfeindschaft, wenn sie diese Wahrheit hören, dass das wahre Israel schon von allen Zeiten her nicht eine Sache der fleischlichen Abstammung war. Das zieht sich durchs gesamte Alte Testament. In Psalm 73 lesen wir zum Beispiel: Fürwahr, Gott ist Israel gut. Wer ist Israel? Denen, die reinen Herzens sind. Psalm 73, Vers 1. Israel definiert sich hier nicht über die leibliche Abstammung, sondern denen, die reinen Herzens sind. Und das sind natürlich die, deren Herzen gereinigt sind durch den Glauben, die wahrhaft Gläubigen. Im Psalm 125, Vers 5 steht Israel im Gegensatz zu denen, die auf ihre krummen Wege abbiegen. Diese wird der Herr dahinfahren lassen samt den Übeltätern, aber er verheißt Friede über Israel. Wir können das mal aufschlagen. Ich hatte mir diesen Vers ausgedruckt, aber weil er auch wichtig ist für uns, weil wir nachher auf eine Parallelstelle im Neuen Testament kommen, wo auch das Israel Gottes genannt wird. Lesen wir es nochmal direkt aus der Bibel nach. Psalm 125, Vers 5. Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der Herr dahinfahren lassen, samt den Übeltätern. Friede über Israel. Also hier wird unterschieden zwischen Übeltätern, denen, die auf krumme Wege abbiegen. Und da gab es in dem Israel nach dem Fleisch sehr viele, die eben nicht gläubig waren, die aber nicht dazu gehörten, aber Friede über das wahre Israel. Und wir wissen aus der Geschichte des natürlichen Israel, dass es ja Zeiten der Verwerfung gab, dass sie aus dem Land vertrieben wurden, dass es Gottes Strafmaßnahme war, dass sie nach Babylon weggeführt wurden und dass sogar die 10 Stämme des Nordreiches ganz weggeführt worden, ohne jemals wieder richtig gesammelt zu werden. Und von daher ist schon klar, ewiger Landbesitz, da gab es auf jeden Fall bedeutende Unterbrechungen. Und ewig würde eigentlich auch heißen, ohne Unterbrechungen. Aber Gott hat im Alten Testament schon gesagt, dass er dieses Israel nach dem Fleisch, dass es nicht mehr sein Volk sein soll. Hosea 1, Vers 9. Hosea, der Prophet, sollte sich ja ein hurerisches Weib nehmen und hat damit 2 Kinder gezeugt. Das zweite hieß Lo-Ami und das heißt nicht mein Volk. Und so steht es in Hosea 1, Vers 9. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Wir sind dankbar, dass wir das Neue Testament haben und dass das Neue Testament diesen Vers nochmal aufgreift und das auch hinterher heißt, da, zu denen, die gesagt wurde, ihr seid nicht mehr mein Volk, soll gesagt werden, ihr seid doch mein Volk, nämlich dass Gott sie auch wieder annimmt, wenn sie gläubig werden an den Herrn Jesus. Nachzulesen zum Beispiel 1. Petrus Kapitel 2. Bitte? 1. Petrus 2, wo diese Hosea-Aussage auch wiederholt wird. In Hosea kommt es auch 2-mal vor, in 1, Vers 9 und dann in Hosea 2, Vers 25 wird gesagt, an der Stelle, wozu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird auch zu ihnen gesagt, ihr seid mein Volk. Also die Wiederannahme, die natürlich nicht nach dem Fleisch gemeint ist, sondern nach dem Glauben an Christus. Noch eine bedeutende Stelle, die können wir mal nachschlagen, auch Amos, war wahrscheinlich auch ein Zeitgenosse Hoseas, kurz vor dieser Wegführungsmaßnahme. Amos, ich vermisse oft meine alte Bibel mit dem Griffregister. gerade bei den kleinen Propheten. Jetzt haben wir es, Amos 9, Vers 7. Amos 9, Vers 7. Seid ihr mir nicht wie die Söhne der Kuschiten, ihr Söhne Israel, spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt und die Philister aus Kafor und Aram aus Kir? Ja, was für ein Unterschied ist. Es ist natürlich eine etwas provozierende, eine etwas überspitzte Aussage, die Gott hier formuliert. Ich habe schon herausgestellt, letztendlich ist das Volk Israel natürlich doch ein besonderes Volk in Gottes Augen. Aber hier sagt er ihnen, was seid ihr Besonderes, wenn ihr in diesem Ungehorsam lebt, den Amos eben auch anprangert. Israel definiert sich über die Beschneidung, das hatte ich schon gesagt, und die Beschneidung an sich bedeutet auch schon im Alten Testament etwas darüber hinausgehendes. Nicht das Ritual an sich ist es, worauf es Gott ankommt, sondern auf den Gehorsam. Lesen wir dazu 5. Mose, 5. Mose 30, Vers 6. Oder fangen wir an mit 10, Vers 16. 5. Mose 10, Vers 16. Beschneidung. Aber welche Beschneidung? So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Manche meinen, es gäbe so massive Unterschiede zwischen Neuen Testament und Alten Testament, dass solche Dinge wie Beschneidung des Herzens, dass es das erst im Neuen Testament gäbe. Aber hier sehen wir es ganz klar, dieses Eigentliche, dieses wahre Gläubigsein, dieses Gehorsamsein, dass das eigentlich dahinter steht, dass die wahre Beschneidung die Beschneidung des Herzens ist, das finden wir hier schon im Alten Testament. Und jetzt 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und so weiter. Beschneidung des Herzens finden wir schon, und wir finden sogar schon, dass Gott selbst es ist, der das tut. Diese Verheißung. Und das wird natürlich das wahre Israel sein, die, die am Herzen beschnitten sind. Und das war auch damals schon so. Nicht die, die dieses Ritual ausgeführt haben, waren das wahre Volk Gottes, sondern die, die Gott, die an Gott glaubten, die ihn liebten, an denen Gott das Werk des Glaubens getan hatte. Noch eine Stelle zur Beschneidung des Herzens. Jeremia 4, Vers 4. Ein Aufruf des Propheten. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Jeremia 9, Vers 25. Denn alle Nationen sind unbeschnitten. Klar, konnte Israel mit Verachtung drauf herabblicken. Die Nationen unbeschnitten. Aber Jeremia 9, Vers 25, zweiter Teil. Und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz, nicht besser als die Nationen. Wer ist der wahre Israel oder wer ist das wahre Israel? Der Herr Jesus, der wirklich das Gesetz in allen erfüllt hat, der keine Sünde kannte, der Gott in allem gehorsam war, der alle Bedingungen erfüllt hat. Er allein ist die Hoffnung, unsere Hoffnung, und er allein wäre auch die Hoffnung gewesen des natürlichen Volkes Israel, dass sie nicht auf sich selbst hoffen, das alleine tun zu können durch Rituale oder durch Werke. Nein, Gott selbst musste ihnen das Herz beschneiden, sonst gibt es keine Rettung. Gott musste ihnen Glauben geben an den verheißenen Messias, an den wahren Israel Gottes, der in Christus gekommen ist. Ja, das war der zweite Punkt jetzt eigentlich immer noch, dass Israel nach dem Fleisch und das Israel als Nation, dass man eben auch noch unterscheiden kann. Nach dem Fleisch sind eigentlich also wirklich nur diese leiblichen oder vielleicht auch die äußerlich Beschnittenen. Aber schon im Alten Testament sehen wir, dass zu dem wahren Volk nur die wirklich Gläubigen dazugehören. Und jetzt muss ich meine Liste nochmal aufschlagen. Damit kommen wir also dann zu dem Israel Gottes als Volk, also als das wahre Volk Gottes. Übersprungen habe ich jetzt den dritten Punkt, das Land Israel. Ich denke, da brauche ich nicht weiter darauf einzugehen. Das wird in der Bibel 31 Mal erwähnt, zum ersten Mal in 1. Samuel 13, Vers 19 und zum letzten Mal in Matthäus 2, Vers 21, als Josef mit seiner Familie, dem Herrn Jesus und Maria, zurückkehren sollte aus Ägypten in das Land Israel. Wer das wahre Volk Israel ist, wird im Neuen Testament sehr, sehr ausführlich dargelegt. Es gibt Theologen, oder man mag sie gar nicht als Theologen nennen, denn die müssten eigentlich etwas mehr Bibelkenntnis haben, jedenfalls Christen, die behaupten, die Bibel kennt kein geistliches Israel. Sehr verwundersam, so eine Behauptung. Aber es sind doch auch führende Bibelausleger, wie zum Beispiel Arnold Fruchtenbaum, die behaupten, wenn Israel genannt wird im Neuen Testament, sei immer damit das natürliche Volk Israel gemeint. Stimmt das? Nein, ich habe ja jetzt schon einiges sogar aus dem Alten Testament aufgezeigt, dass Israel sich nicht, selbst im Alten Testament schon nicht über die leibliche Zugehörigkeit definiert, noch nicht mal über das Ritual der Beschneidung. Und das Neue Testament macht das sehr massiv klar. Und ich habe jetzt hier eine Liste von Schriftstellen und ich denke, das Mitblättern würde euch wahrscheinlich zu viel. Wir gehen hier einfach mal durch. Viele Schriftstellen, die belegen, wer ist das wahre Israel im Neuen Testament. Johannes 8, Vers 39. Die Reihenfolge, wenn ihr doch mitblättern wollt, ist einfach fortlaufend im Neuen Testament, könnt ihr immer weiterblättern. Johannes 8, Vers 39, das spricht der Herr Jesus mit den Führern des Volkes Israel. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Man könnte diesen Abschnitt Johannes 8 noch ausführlich dazu studieren. Es ist jedenfalls klar hier, die Juden berufen sich auf ihre Abstammung von Abraham. Der Herr Jesus spricht ihnen diese Abstammung ab. Natürlich nicht die leibliche Abstammung, aber die eigentliche Abstammung, um die es wirklich geht. Und eigentliche Kinder Abrahams sind sie nicht, denn wenn sie das wären, dann würden sie die Werke Abrahams tun. Dann wären sie gläubig, dann hätten sie nicht den Herrn Jesus verworfen. Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ein wahrer Jude ist nicht, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist durch die Beschneidung des Herzens. Genau das, was wir auch im Alten Testament eben schon gelesen hatten, wird von Paulus hier wiederholt und bekräftigt. Wahre Juden sind nicht die, die es äußerlich sind, sondern durch den Glauben. Manche Ausleger meinen hier, ja, da spricht Paulus nur von Judenchristen, nicht von Heidenchristen. Ja, sie machen da eine Unterscheidung. Es gibt Christen, es gibt das Volk des Neuen Testamentes, die an den Herrn Jesus glauben. Und darin, innerhalb derer, muss man nochmal unterscheiden, dann gibt es also Juden und Heiden. Das habe ich eben schon gesagt, die Gemeinde wird gebaut aus Juden und Heiden. Und manche Ausleger meinen eben jetzt, dieser jüdische Teil der Gemeinde, der sei jetzt nochmal etwas Besonderes. Das seien jetzt also die, die hier gemeint sind, die wahren Juden. Das wird auch gemeint in Bezug auf die Galaterstelle, die ich eben schon erwähnt habe, das Israel Gottes. Das seien dann halt auch nur leibliche Juden, die dann an den Herrn Jesus glauben. Aber diese Auslegung, es ist mehr eine Hineinlegung, da ist mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Nichts in der Schrift deutet darauf hin, dass das hier gemeint sei. Und es kommen jetzt noch so viele Stellen, die eben das aussagen über alle Gläubigen, nicht nur über Juden, sondern über alle. Und wir wissen, dass die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen ist zwischen Juden und Heiden in Christus. Wir wissen, dass in Christus nicht Jude ist, noch Grieche, also weder Jude noch Grieche, also keine Unterscheidung zwischen Juden und Heiden. Im Galaterbrief. Und deshalb kann das hier nicht gemeint sein, dass es hier um eine Unterscheidung innerhalb des neutestamentlichen Volkes Gottes geht. Das heißt, auch wir dürfen wahre Juden sein. Römer 4, ein längerer Abschnitt. Römer 4, Vers 11 bis 18. Über Abraham als Glaubensvorbild. Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Also was kam erst bei Abraham? Beschneidung oder Glaube? Natürlich der Glaube. Beschneidung kam hinten drauf. Also das Wichtige bei Abraham war der Glaube. Damit er Vater aller sei, die im unbeschnitten sein glauben. Das sind auch wir. Vielleicht ist doch jemand von uns beschnitten, aber für die, die von uns die Heidenchristen sind, gilt, wir sind die, die im unbeschnitten sein glauben. Damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde, die Gerechtigkeit Jesu. Und damit er Vater der Beschneidung nicht allein derer sei, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Auch das sind wir. Wir wandeln in den Fußspuren des Glaubens, den Abraham hatte, unser Vater, als er unbeschnitten war. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte. Übrigens hier eine Ausweitung dieses eingeschränkten Territoriums Kanaan oder Israel. Abraham sollte nicht dessen Erbe nur sein, sondern der Welterbe. Also diese Verheißung wurde Abraham nicht durch Gesetz zuteil, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, nicht allein dem natürlichen Israel unter dem alten Bund, sondern auch der vom Glauben Abrahams, also der Nachkommenschaft, die nicht leiblich ist aus Abraham, sondern die in diesen Glaubensspuren Abrahams wandelt, der unser aller Vater ist. Also auch die Vaterschaft Abrahams wird auf uns als Gläubige aus den Heiden angewendet. Wie geschrieben steht, Vers 17, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Abraham, der Vater vieler Nationen, ist auch unser Vater durch den Glauben. Römer 9, Vers 6. Römer 9 könnten wir auch ganz studieren zu diesem Thema. Nur dieser eine Vers. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Es geht um die Verheißung an Israel, die sind nicht hinfällig geworden. Aber was ist das wahre Israel? Die Frage, die steht im Raum. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Und dann listet Paulus eben diese Beispiele auf, die wir auch eben schon durchgegangen sind. Isaak war es, der verheißene Sohn, nicht Ismael. Jakob war es, der das erwählte Gefäß war, nicht Esau. Also nicht alle, die aus Abraham geboren sind, gehören zu den Erwählten Gottes. Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Der Galaterbrief lehrt das eben auch, dass der Herr Jesus Christus der wahre Same Abrahams ist. Ein paar Verse vorher. Wir können das auch mal aufschlagen, Galater 3, um diesen Zusammenhang zu haben. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, also nicht im Plural, sondern wie bei einem im Singular und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Und hier geht es eben auch um die Hauptschaft über ein Volk. Christus ist das Haupt seines Volkes, der Gemeinde. Und da gehören wir zu. Und wir sind in ihm. Und in ihm, wenn ihr aber des Christus seid, Vers 29, sind dann auch wir Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Nun, manche dispensationalistische Ausleger sagen dann eben, ja, schön und gut, Kinder Abrahams, aber nur geistlich. Nur. Ja, ist nur denn, ist geistlich denn so wenig? Ist das irgendwie so ein kleines Trostpflaster? Nein, es ist das Eigentliche. Es ist vollgültig. Wir sind vollgültige Kinder Abrahams, wenn auch nicht leiblich, aber trotzdem Erben. Und darum geht es ja. Das, was Abraham verheißen war, dass das voll und ganz auf uns als Christen eben auch zutrifft. Wir dürfen nach Verheißung Erben sein. Natürlich eben nicht dieses politischen Territoriums Kanaan oder Israel. Diesen Fehler hat die katholische Kirche begangen. Das habe ich ja auch letztes Mal und heute zu Beginn ausführlich erklärt. Es geht nicht um dieses Territorium Israel. Das kann schon gar nicht für die Ewigkeit Abraham gehören oder seinen Nachkommen, sondern es geht um das, wofür das ein Schatten ist, für das himmlische ewige Erbe. Galater 6, Vers 15, habe ich heute schon angeführt. Wir lesen Vers 15 und 16. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Es kommt nicht auf Beschneidung oder Unbeschnittensein an. Und damit ist natürlich die buchstäbliche Beschneidung gemeint, die buchstäbliche Zugehörigkeit zum alttestamentlichen Israel. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine neue Schöpfung zu sein. Und die ist jeder, der in Christus ist, der an ihn glaubt, ist eine neue Schöpfung. Und der gehört zum Israel Gottes. Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Da ist jetzt natürlich die wahre Beschneidung gemeint, die Beschneidung des Herzens. Und genau das lesen wir auch in Kolosser 2, Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Was ist hiermit gemeint? Die Beschneidung des Herzens, die Beschneidung des Christus, das Ausziehen des fleischlichen Leibes, ist damit das Gläubigwerden an Christus gemeint. Und hier sehen wir auch, das Gläubigwerden ist viel mehr als irgendwie eine Hand zu heben bei einer evangelistischen Predigt oder nach vorne zu kommen oder ein Gebet aufzusagen. Dieses Gläubigwerden, dieses Versetztwerden in Christus, das ist auch ein Ausziehen des fleischlichen Leibes. Es ist eben die tiefe Buße, die echte Buße zu Gott hin, die auch nur Gott schenken kann. Denn er ist es, der die Herzen beschneidet. Kommen wir zu 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrusbrief ist hauptsächlich an Heidenchristen gerichtet in dieser Gegend. Es gibt viele Hinweise im 1. Petrusbrief, dass Heidenchristen gemeint sind. Und dort ist gesagt in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind Zitate aus dem Alten Testament, die hier angeführt werden. Diese Reihe von Bezeichnungen für das Volk Gottes, auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heilige Nation, Volk zum Besitztum, wird eben halt auch zum Volk Israel gesagt bei der Gesetzgebung. 2. Mose 19, Vers 5 oder 6, könnt ihr nachschlagen. Und genau das wird über das neutestamentliche Volk Gottes gesagt. Das eigentliche auserwählte Geschlecht, das eigentliche königliche Priestertum, die eigentliche heilige Nation, das eigentliche Volk zum Besitztum, das seid ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart. Und damit sind sowohl eben die Heiden gemeint, die ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht Israels, als auch die Juden, die, ich hatte eben schon angedeutet, Römer 11, an diesem Ölbaum ausgebrochen wurden als natürliche Zweige und eben wieder eingepropft werden können durch den Glauben an Christus. Alle durch Barmherzigkeit, alle durch Gnade dazugehörig zum Volk Gottes, nicht durch Abstammung. Einen Vers habe ich versäumt, aber das passt jetzt, den nachzutragen. Johannes 1, Vers 13. Weil es so entscheidend ist für die gesamte Heilstheologie, lesen wir das direkt aus der Schrift nach. Johannes Kapitel 1, Vers 13. Vers 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bei der Zugehörigkeit zum Volk Gottes und darum, Kinder Gottes zu sein, da geht es nicht darum nach Geblüt, nicht nach fleischlicher Abstammung, noch nicht mal nach Ritualen, die der Mensch nach dem Willen des Fleisches ausführen kann, sondern es geht darum, aus Gott geboren zu sein. Wie ist das nun mit der Offenbarung? Ich hatte ja gesagt, wir gehen Neue Testament der Reihe nach durch. Kommt denn in Offenbarung jetzt nicht wieder das natürliche Volk Israel auf den Plan? Ist da nicht von den 144.000 die Rede? Ist da von der Gemeinde nicht mehr die Rede? Gut, von den Juden ist ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr die Rede. Manche meinen ja, die Gemeinde sei ab Kapitel 4 entrückt oder so, Offenbarung Kapitel 4, weil sie nicht mehr als unter dem Namen Gemeinde erwähnt würde. Dann müsste das Volk Israel auch entrückt werden, denn das wird ab Kapitel 7 nicht mehr erwähnt in der Offenbarung. Die Theorie habe ich aber auch von Dispensationalisten noch nicht gehört. Ist auch unsinnig. Wenn diese Herangehensweise an die Bibel richtig wäre, dass alles, was nicht erwähnt wird, auch entrückt ist, dann oder weg ist, dann wären wir auch nicht im Himmel, denn auch in Offenbarung 21 und 22 wird die Gemeinde nicht mehr namentlich erwähnt. Das nur am Rande, aber Offenbarung 2, Vers 9. Wir sind dabei, wer ist das wahre Israel, wer sind die wahren Juden? Offenbarung 2, Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Es sind welche, die sagen, sie seien Juden, und das sagten sie wahrscheinlich nach leiblicher Weise zu Recht. Sie waren wahrscheinlich Juden, die hier die Christen verfolgten, aber Gott sagt über sie, sie sind nicht Juden. 3, Vers 9, ganz ähnlich nochmal. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und wir wissen, dass die Offenbarung jetzt im Folgenden sehr viel Bildersprache aus dem Alten Testament verwendet. Eben auch diese 144.000. Und andere Dinge aus dem Alten Testament. Aber wir können jetzt allmählich verstehen, dass das natürlich nicht gemeint ist im Sinne eines Zurück zu den Schatten, sondern als eine Bildersprache für die neutestamentliche Realität, die wir dann noch am Ende der Offenbarung sehen, in Kapitel 20, 21, 22, wo das wahre Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, wie eine für ihren Bräutigam bereitete Braut. Da sehen wir zwei Dinge. Zum einen, die Braut selbst, die Gemeinde ist dieses Jerusalem. Also das sind wir. Und ich hätte jetzt auch die anderen Stellen über das himmlische Jerusalem im Neuen Testament noch anführen können. Das würde zu weit führen. Und dann sehen wir aber auch, dass es eine neue Schöpfung gibt und die beschränkt sich in dieser Beschreibung, in der Offenbarung auf diese neue Stadt Jerusalem. Das heißt es dann, draußen sind die Hunde, die Lügner, die Zauberer und so weiter. Also diese ganze Schöpfung, diese ganze neue Schöpfung ist, als würde es nur dieses neue himmlische Jerusalem entfassen. Und draußen vor diesen Toren Jerusalems, da ist schon der Abgrund, da ist schon die Hölle. Also da sehen wir auch etwas von dieser alttestamentlichen Verheißung, das Land. Und das ist, als wäre eigentlich das ganze Land, als wäre das nur Jerusalem. Das ist sozusagen eine Verkleinerung. Andererseits sehen wir eben auch die Vergrößerung, dass letztlich die ganze neue Schöpfung als dieses neue Jerusalem gesehen würde. Das nur mal als ein Anreißen eines riesigen weiteren Themas. Aber zum Abschluss möchte ich auf das Eigentliche noch hinaus. Der wahre Israel, wer ist das? Der Herr Jesus Christus. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Der Jesus ist der wahre David. Er ist nicht nur der, den David schattenhaft andeutet, sondern sogar die Wurzel all dessen und das Geschlecht all dessen, was daraus hervorgegangen ist. Er ist allumfassend, was die neue Schöpfung betrifft. Und wir dürfen in ihm sein. Also wenn wir jetzt viel darüber betrachtet haben, was wir sein dürfen, läuft das alles doch nur auf den einen Punkt zurück, dass wir es Christus ihm zu verdanken haben. Dass es nicht um uns geht, sondern um ihn. Dass es Gottes Heilsplan ist. Schlagen wir es auf in Epheser, weil es so schön ist nachzulesen. Was ist Gottes Heilsplan? Was ist das Ziel der Heilsgeschichte? Epheser 1, was ist dieser Wille Gottes, der uns offenbart ist? Epheser 1, Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, in Christus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Also für den Gipfel der Heilsgeschichte, worauf alles hinaufläuft, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Also in ihm haben wir ein Erbteil und das letztliche Ziel der Heilsgeschichte, der letztliche Wille Gottes, in Christus alles zusammenzufassen, ihn als Herrscher über alles ganz groß herauszubringen. Er ist der wahre Israel, der wahre, dem die Verheißung gilt. 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, worauf beziehen sie sich? Allesamt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Alle Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament laufen auf Christus hinaus. Er ist der wahre Israel. Ich habe hier nur ein wenig, das wäre jetzt nochmal ein Thema für eine Vortragsreihe, ein wenig Parallelen zusammengestellt. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, der Jesus 40 Tage in der Wüste. Das Volk Israel wurde versucht in der Wüste, der Herr Jesus wurde versucht in der Wüste. Er bestand die Erprobung. Das Volk Israel ging durch den Jordan, wurde gewissermaßen getauft. Auch der Herr Jesus ging danach durch den Jordan, er wurde getauft. Über den Herrn Jesus ist gesagt, beziehungsweise über das alttestamentliche Israel ist gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, Vers 22. Entschuldigung, ich bin jetzt etwas durcheinander gekommen. Über das Volk Israel wird gesagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11, Vers 1. Über den Herrn Jesus wird dies zitiert in Matthäus 2, Vers 5. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Er ist der wahre Israel. Jetzt die Stelle, die ich vorher sagte. Israel ist mein erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, Vers 22. Aber wer ist der wahre erstgeborene Sohn Gottes? Natürlich der Herr Jesus. Er ist der wahre Same Abrahams, das haben wir eben gelesen in Galater 3, Vers 16. Er ist das Haupt des Volkes, so wie Jakob das Haupt eines zwölfstämmigen Volkes war, ist Jesus das Haupt des wahren zwölfstämmigen Volkes. In der Offenbarung sehen wir das dann vereint, die 24 Ältesten, 12 und 12. Wir sehen die Namen der zwölf Stämme Israels hinterher auf dieser Stadt Jerusalem zusammen mit den zwölf Namen der zwölf Apostel. Es ist in eins zusammengefügt. Jakob war der Knecht Gottes in Jesaja. Das könnte man jetzt durch Jesaja durchstudieren. Ich sage euch nur die Stellen, wenn ihr das nachlesen wollt. Jesaja 41, Vers 8 wird Jakob als Knecht Gottes bezeichnet. Ein paar Verse weiter, Jesaja 42, 1, wird der Herr Jesus als Knecht Gottes bezeichnet. Er wird dort als der Erwählte bezeichnet. Jakob wird als der Erwählte bezeichnet in Jesaja und der Herr Jesus wird als der Erwählte bezeichnet in Jesaja. Christus ist das Zentrum und das Ziel der Heilsgeschichte. Ja, was ist daran, wenn manche sagen, die Bibel kennt kein geistliches Israel? Wie gesagt, dann dürfte es auch kein geistliches Jerusalem, kein himmlisches Jerusalem geben, keinen geistlichen David, keinen geistlichen Tempel, keine geistlichen Opfer, kein geistliches Priestertum. Aber all das gibt es natürlich und das gibt es nicht nur, sondern das ist das Wahre, das ist der wahre Inhalt unseres Glaubens. Das geistliche Opfer, der geistliche David, dass wir geistliche Priester sind, dass wir zu dem himmlischen Jerusalem gekommen sind. Wenn es kein geistliches Israel gäbe, gäbe es all das nicht und viel mehr noch, dann gäbe es auch keinen neuen Bund und dann gäbe es keine Erlösung in Christus. Wenn wir das leugnen, dass das wahre Israel das ist, was das Neue Testament als das wahre Israel darlegt. Diese Lehre greift tatsächlich in die Heilslehre und vor allen Dingen in die Lehre über Christus. Denn er ist der Körper und der alte Bund war der Schatten. Christus ist das Zentrum und das Ziel der Heilsgeschichte. Und vielleicht kam manchen von euch dieses Thema speziell oder trocken oder theoretisch vor, aber ich hoffe jetzt am Schluss nochmal verdeutlicht zu haben, worum es geht. Es geht um ihn, um ja, den, der durchs ganze Alte Testament verheißen ist und der wirkliche Inhalt und Schlüssel und das Zentrum der Bibel ist. Nicht das natürliche Volk Israel ist das Zentrum der Bibel. Und viele wollen dieses natürliche Israel zum Zentrum der Bibel machen, als wäre alles andere bestenfalls Beiwerk. Das wahre Zentrum der Bibel ist der Herr Jesus. Und wenn wir diese geistlichen Aspekte leugnen, wenn wir das wahre Israel nicht erkennen, dann erkennen wir auch nicht, wer in Christus wirklich gekommen ist und was es bedeutet, dass er der wahre Israel ist. Es würde unseren Glauben an ihn einschränken, wenn nicht sogar zunichte machen. Lasst uns daran festhalten, dass er der wahre Israel ist und dass wir aus Gnade und Erbarmen in ihm sein dürfen, ihm alles zu verdanken haben und in ihm auch alles haben, besonders das künftige Erbe. Amen.